Für diese Reise habe ich mir den Epheserbrief gewählt. In Manitoba, in Kanada, fingen wir an. Am 15. August, das ist jetzt etwas mehr als zwei Monate her, flogen wir von Kelowna weg. Und unser erster Aufenthalt war in Manitoba, in der, ja, einige Provinzen weiter, wo eine deutsch sprechende Gemeinde von Neueinwanderern wohnt. Und dort habe ich dann begonnen, den Epheserbrief zu besprechen. Die Fortsetzung fand dann in Hamm, in Westfalen, in Deutschland statt. Dann ging es immer weiter östlich, von Ort zu Ort, und ich habe dann immer wieder ein wenig weitergemacht. Nein, die Fortsetzung fand in Soest statt, Entschuldigung. In Hamm hatte man einen anderen Text gewählt, aus 2. Petrusbrief. Ja, und dann sind wir von Gifhorn in der Nähe von Hannover südlich gezogen. Und jetzt sind wir hier auf unserer letzten Station, bevor wir dann am Mittwoch Europa verlassen, das heißt den Kontinent. Wir fliegen nach London und von dort am nächsten Tag weiter nach Kanada. So der Herr will, so machen wir die Pläne, nicht wahr? Nun, ich bin zu Epheser Kapitel 4, Vers 25 gekommen. Epheser 4, Vers 25. Am Mittwoch waren wir noch in Zollikofen in der Nähe von Bern und dort habe ich die Verse 22 bis 24 besprochen. Drei Verse, die davon sprechen, was Jesus Christus uns heute lehrt. Lukas hat ja uns erzählt, was Jesus zu tun und zu lehren begann im Lukas-Evangelium, was Jesus zu tun und zu lehren fortsetzte durch seine Boten in der Apostelgeschichte. Paulus erzählt uns, was Jesus heute uns lehrt. Abzulegen, erneuert zu werden und anzulegen. Das sind die drei Aufgaben, die uns in diesen Versen gezeigt werden. Ab 4, Vers 17, Kapitel 4, Vers 17, beginnt der Apostel uns Richtlinien zu geben oder Ausrichtung zu geben für unser Leben im Alltag in dieser Welt. In den Versen 2 bis 16 hat er uns gezeigt, wie wir uns unter uns zu verhalten haben, als Gemeinde. Wie sieht das aus, wenn Gemeinde in Gemeinde lebt? Ab Vers 17 nimmt er uns auf die Straße, in den Alltag und zeigt uns dort, wo wir manchmal Christen, manchmal Nicht-Christen begegnen, wie unser Leben da aussehen darf. Er beginnt damit, dass er uns das rechte Leitbild vorführt. In den Versen 17 bis 19 sagt er, was dieses rechte Leitbild nicht ist. Und dann in den Versen 20 bis 24, was bzw. wer unser Leitbild sein darf oder ist. Und das ist der Herr Jesus Christus selbst. Paulus macht hier einige Aussagen, die einige Übersetzer offenbar schwer finden zu übersetzen, und ich weiß nicht warum. Der Text ist eigentlich sehr klar. Wahrscheinlich, weil man nicht gewohnt ist, das so zu hören. Aber ich lese die Verse einmal, Verse 19 bis 21, und dann können wir das vielleicht feststellen. Aber so, wie eben beschrieben, lerntet ihr den Christus nicht. Er sagt nicht, lerntet ihr über Christus. Er sagt nicht, lerntet ihr von Christus. Er sagt, lerntet ihr den Christus als Person nicht. Es geht also, ihn als Person kennenzulernen. Wenn ihr wirklich ihn hörtet, nicht über ihn, nicht von ihm, sondern ihn selbst hörtet und in ihm gelehrt wurdet, wie ja Wahrheit in Jesus ist. Hier ist die Rede von Wahrheit. In Kapitel 1 hat er von der Wahrheit des Evangeliums gesprochen, dem Evangelium von Jesus Christus, welche die Wahrheit ist, die Gott uns geoffenbart hat, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Von dieser Wahrheit hält Paulus sehr viel und hier in diesem Text bis in die nächsten Verse hinein nimmt er Bezug darauf. Er sagt, wie Jesus es selbst einmal gesagt hatte, die Wahrheit ist in Jesus selbst. Ja, er ist, sagte er selbst, sie personifiziert. Er ist die Wahrheit. Auf einer Bibelkonferenz sagte ein Pfarrer, machte er diese Aussage, ich bin die Wirklichkeit, hat Jesus gesagt. So kann man das auch übersetzen. Die Wahrheit ist die Wirklichkeit. So ist es eigentlich. In Vers 24 legt der Apostel uns nahe, den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gott geschaffen wurde in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Man könnte auch rein sprachlich übersetzen, wahrhaftige Gerechtigkeit und Heiligkeit. Aber Paulus scheint mehr sagen zu wollen als echte Gerechtigkeit und echte Heiligkeit, sondern nachdem er in Kapitel 1 von der Wahrheit des Evangeliums gesprochen hatte und noch ganz besonders auf die Wahrheit in Christus hingewiesen hatte, scheint er die Wahrheit als Aussage hervorheben zu wollen. Das heißt, wir sollen anziehen Gerechtigkeit und Heiligkeit, die aus der Wahrheit kommen, aus der Botschaft von Jesus Christus. Aus dieser Botschaft entsteht ein Wesen oder eine Art des Lebens, die wir anzuziehen haben. Wie diese Art aussieht, das beschreibt er nun in den Versen ab 25 bis Ende des Kapitels. Dort haben wir praktische Ausrichtungen. Wie sieht das in der Praxis aus, wenn Jesus unser Leitbild ist und nicht die Welt, sondern wir ganz andere Menschen sind? Petrus sagt, die Welt nimmt es Wunder, dass wir nicht so sind wie sie. Und heute ist der Druck sehr stark, uns anzupassen. Und man will es. Man will, dass wir so sind wie die anderen. Es soll eine einheitliche Kultur dargestellt werden. Und dann sind wir, ja, Aussteiger gleichsam. Wir bilden ein Hindernis dar. Und dann ist man hinter uns her, mehr und mehr. Das wird noch mehr so kommen. Die Heilige Schrift zeigt, dass es so ist. Das ist die Wahrheit. Christus ist selbst verkannt worden. Und wer sich zu ihm stellt, der ist anders als die Weltmenschen. Wie? Vers 25. In diesen Versen 25 bis Ende zeigt uns der Apostel praktische Ausrichtungen in Form von Gegenüberstellungen. Immer wieder in diesen Versen wird etwas dem anderen gegenübergestellt. Normalerweise zuerst das Negative, wie er jetzt auch in den Versen 17 bis 19 es getan hatte. Da zuerst das negative Leitbild, das nicht angenommen werden soll, dann das positive. In dieser Weise, dieser Reihenfolge, geht er dann weiter vor. Zuerst üblicherweise das Negative, dann aber die Antwort, wie wohl. Denn es genügt nicht zu sagen, so nicht, sondern wir sollen wissen, wie dann wohl. Wie sieht Jesus dann aus, wenn wir ihn ausleben? Darum, wegen dessen, was er eben gesagt hat, dass Jesus Christus das wahre Leitbild ist, darum legt die Lüge ab und redet Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, weil wir Glieder voneinander sind. In diesem Vers nimmt er immer noch an, dass wir unter uns sind. Vorzugsweise begegnen wir im Alltag Christen. Wir halten uns gern zu denen. Das scheint der Apostel zunächst einmal anzunehmen. Gleich wird er aber auch von Nichtchristen sprechen, denen wir ebenfalls begegnen. Untereinander sind wir Glieder. Allerdings hörte ich von einem Fall, der fand hier statt in der Schweiz, aber es handelt sich wohl um Ausländer in der Schweiz, damit niemand sich hier betroffen fühlt. Es handelte sich um eine Frau, die von ihrem Mann geflohen war, wahrscheinlich begründeterweise. Und man suchte sie, ihr Mann wahrscheinlich, und rief dort an, hatte wohl durch Auskundigung mitbekommen, dass sie dort sein könnte, an diesem betreffenden Ort, wo Christen sich aufhielten. Fragte nach, ob sie da sei. Und die Antwort, die kam, war, nein, sie ist nicht da. Die Begründung für diese Aussage war diese, die hier in diesem Vers, dieser Vers in Epheser Kapitel 4. Wenn wir unter uns sind, als Glieder voneinander, Paulus fügt ja hinzu, ihr seid Glieder voneinander und deshalb sprecht die Wahrheit miteinander. Wenn wir unter uns sind, dann sprechen wir die Wahrheit. Wenn es sein muss, können wir oder müssen wir vor Unbekehrten die Unwahrheit sagen. Das ist eine Auffassung in der Ethik, die man schon öfter antreffen kann. Und es ist eine schwere Frage, besonders in Zeiten der Verfolgung. Im Dritten Reich war das eine sehr schwierige Frage. Darf man die Wahrheit oder muss man immer die Wahrheit sagen? Manchmal sagt man, man muss immer die Wahrheit sagen, aber man muss nicht die ganze Wahrheit sagen. Man muss nicht alles erzählen. Man muss nie Unwahrheit sagen, aber man muss ja auch nicht alles erzählen. Wurmbrand hat einmal auf Anforderung, Christen zu nennen, die er kannte, hat er dann einige angeführt, einige Namen, und dann ist man den Namen nachgegangen und hat man ihn dann wieder hinterher angerufen oder aufgerufen zu erscheinen. Ganz erbost sagte man ihm, die sind ja alle gestorben, die sie erwähnt haben. Ja, das wusste er auch. Aber er war ihrem Wunsch nachgekommen, Christen zu nennen, die er kannte. Das ist ein Weg, ja. Die Rahab hat ja gelogen. Sie hat gesagt, sie sind nicht da oder sie sollten woanders suchen. Nun, sie war eine Frau, jung im Glauben, können wir sagen. Es ist schwer zu wissen manchmal, wie man sich verhalten soll. Aber mir scheint immer noch, dass wenn Paulus sagt, die Wahrheit soll gesagt werden und die Schrift überhaupt sagt, wir sollen nicht Falschzeugnis ablegen, dann sind wir verpflichtet, wo es sein muss, die Wahrheit zu sagen. Wir können auch schweigen, Jesus hat auch geschwiegen, wir müssen nicht alle Fragen beantworten, müssen dann aber bereit sein, dafür zu leiden, dass wir nicht geantwortet haben. Aber Unwahrheit dürfen wir nicht sagen. Die Lüge soll grundsätzlich abgelegt werden. Die Lüge in Wort, auch die Lüge in Wandel. Wir dürfen nicht das darstellen, was wir nicht sind. Das heißt allerdings nicht, wenn wir ungehorsam sind und wir nicht sein wollen, was wir sein sollten, dass wir dann dabei beharren, dass wir dann verkehrte Leute sind. Ja? Das gibt es auch. Nein, wir sollen bereit sein, dem Herrn gehorsam zu sein und dann sollen wir das darstellen. Wir sollen bereit sein, Farbe zu bekennen. Wir sollen bereit sein, zur Wahrheit zu stehen. Auch in unserem Wandel. Was Christen manchmal nicht erkennen, ist, dass sie auch in den Gedanken wahrhaftig zu sein haben. Wir haben die Wahrheit zu denken, nicht die Unwahrheit. Wir haben nicht Dinge anzunehmen, die verkehrt sind, wenn sie nicht verkehrt sind. Wir müssen Beweise haben. Überhaupt müssen wir Wahrheit sprechen aufgrund von Begründung, von Beweisen oder Erweisen, je nachdem es notwendig ist. Manchmal nehmen wir Dinge an, die eigentlich, es stellt sich heraus, nicht stimmen. Wir haben etwas vermutet. Es gehört zum Christsein, dass wir zunächst einmal lieben. Christen sind Menschen der Liebe. Sie lieben Gott, sie lieben den Herrn Jesus, sie lieben das Wort Gottes, sie lieben die Menschen Gottes, die zu Gott stehen. Sie lieben alles Gute, sie lieben die Wahrheit. Und Paulus geht so weit, dass er sagt, die Liebe glaubt alles. Zunächst einmal ist Liebe glaubend, glaubender Art, wie Kinder. Christen sind Menschen, die wieder Kinder geworden sind und das Positive annehmen. Und deshalb sollten wir stets bereit sein, aus Liebe zu vertrauen. Das Kind der Liebe heißt Vertrauen. Und das Kind von Liebe und Vertrauen heißt Hoffnung. Wir sind also verpflichtet zur Wahrheit. Wir sind der Wahrheit verpflichtet, auch in unseren Gedanken. Und wir sollten uns hüten, etwas anzunehmen, was wir nicht begründen können. Wenn wir nicht wissen, sollten wir einfach stille sein und abwarten. Also, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit mit dem Munde, mit den Gedanken, mit dem Wandel. Jeder mit seinem Nächsten. Das ist zunächst der Christ, kann aber auch der Nicht-Christ werden, weil wir Glieder voneinander sind, wenn wir Christen sind. Zürnt und sündigt nicht. Vers 26. Hier geht es um Zorn und Zurückhaltung. Wieder eine Gegenüberstellung. Der Zorn ist das Negative, so meinen wir es, in diesem Fall nicht notwendigerweise. Zorn kann aber böse werden. Und weil der Zorn böse werden kann, sind wir zur Zurückhaltung, zur Begrenzung in dieser Aufregung gerufen. Dieses Wort zürnt und sündigt nicht ist ein Zitat aus dem Alten Testament und zwar nach der griechischen Übersetzung. Nach dem üblichen Text des Hebräischen, es gibt verschiedene Texte, aber der übliche, mit dem man normalerweise umgeht, auch in der Übersetzung und den wir auch gewählt haben für unsere Übersetzung der Psalmen, das ist der sogenannte masoretische Text, von jüdischen Gelehrten hergestellt mit Punktierung, soviel ich weiß, im Mittelalter, in dieser Zeit. Manchmal wird man vielleicht etwas vorsichtig sein müssen bei diesem Text, weil es ja Juden waren, die normalerweise den Herrn Jesus abgelehnt haben. Dann können sie sich auch geirrt haben. Aber er ist dennoch so gut, dass man ihn als Grundlage normalerweise nimmt. Dort steht ein Wort, das mit Beben oder vielleicht auch mit Zürnen übersetzt werden kann. Wir haben es mit Beben wiedergegeben. Im Zusammenhang jenes Textes hat der Psalmist es mit Menschen zu tun, die sich gegen Gott gestellt haben. Und er ruft sie auf zur Gottesfurcht. Die Frage ist, was hat Paulus hier vor Augen? Wenn wir die zwei Texte vergleichen oder nebeneinander stellen, dann scheinen sie sich zu widersprechen und man stellt den griechischen Text, die Übersetzung des Hebräischen, in Frage. Aber mein Mitarbeiter Thomas Jettel und ich haben mit diesem Text gerungen und wir haben gemeint, die zwei Texte so stehen lassen zu müssen. Aber sie ergänzen einander. Beide sind Wort Gottes. Den neutestamentlichen Text können wir nicht ändern, nur weil uns vielleicht der Hebräische nicht ganz passt oder weil der Neue uns nicht ganz passt wegen des Hebräischen. Wir denken, einer von den beiden müsste vielleicht geändert werden, aber sie ergänzen einander. Und ich will uns das etwas erklären, zu erklären versuchen. Im Psalm, das ist Psalm 4, Vers 5, wenn man es aufschlagen will. Das können wir vielleicht gerade lesen. Psalm 4, Vers 5. Wir lesen Vers 4 und Vers 5. Erkennt denn, dass der Herr einen Frommen für sich ausgesondert hat. Der Herr hört, wenn ich zu ihm rufe. Bebt und sündigt nicht. Man sollte vielleicht etwas früher angefangen haben. Vers 2, erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit. Im Bedrängnis hast du mir stets Raum gemacht. Sei mir gnädig und höre mein Gebet. Ihr Herrensöhne, bis wann soll meine Ehre zur Schande sein? Bis wann werdet ihr Nichtiges lieben, Lüge suchen? Erkennt denn, dass der Herr einen Frommen für sich ausgesondert hat? Der Herr hört, wenn ich zu ihm rufe. Bebt und sündigt nicht, redet mit eurem Herzen auf eurem Lager. Inzwischen hat man sich gelegt, ja? Der Apostel Paulus spricht von Sonnenuntergang. Redet mit eurem Herzen auf eurem Lager und werdet stille. Zürnt nicht, beides Imperative, das heißt in der Befehlsform, zürnt und sündigt nicht, bebt und sündigt nicht. Was sind die Gemeinsamkeiten? Der Psalmist hat es mit Menschen zu tun, die unzufrieden sind mit Gott. Unzufriedenheit mit Gott kann verschiedene Formen annehmen. Es gibt Menschen, die sind ausdrücklich gegen Gott. Sie sind Feinde Gottes und sie verfolgen ihn oder ignorieren ihn. Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Aber die Menschen im Psalm 4, wir wissen nicht genau, was für Männer das waren oder Menschen das waren. Es kann sich um Menschen handeln, die unzufrieden sind mit der Regierung Gottes. Und das sind manchmal auch Gottesmenschen oder Christen, sind auch nicht zufrieden mit der Regierung Gottes und stellen diese in Frage. Warum, warum, warum? Das hört man allzu viel auch von den Lippen von Christen. Man kann Gott nicht verstehen und hat den Mut, ihn in Frage zu stellen. Das hätte nicht so sein wollen. So sagt unsere Seele. Ja? Wir finden es schwer, Unbequemes, schwierig zu Verstehendes anzunehmen und vergessen, dass die ganze Geschichte von Gott gelenkt ist. Wir vergessen das zu schnell. Wir sollten also solche Menschen auch in der Welt verstehen, wenn sie nicht zurechtkommen mit den Wegen Gottes. Ja, das soll Gott erlaubt haben und so weiter. Ja, das hat er erlaubt und wir müssen dann bereit sein, dazu zu stehen. Wir können es nicht verstehen und dafür ist er ja Gott. Wenn man ihn verstehen könnte, dann wären wir ja wohl praktisch auf seiner Ebene. Vieles lässt er uns verstehen, vieles aber nicht, damit wir immer wieder daran erinnert werden, dass nicht wir es sind, die Gott sind, sondern er. Es gibt also immer wieder etwas in der Geschichte, in unseren Umständen, das wir nicht verstehen können. Wie Gott mit uns umgeht oder wie Gott mit einem anderen umgeht. Und dann meldet sich das Empfinden, das Gefühl. Und wir werden aufgeregt, manchmal mehr, manchmal weniger. Und dann ruft uns Gott zu. Bebt. Bebt zuerst einmal vor Gott. Lernt einmal den Regent, den Regierenden der Weltgeschichte zu fürchten. Das allererste ist, dass wir ihn anerkennen als König der Welt. Nicht, dass wir verstehen, wie er regiert. Das ist nicht das Erste. Das Erste, dass wir einmal grundsätzlich anerkennen, er ist Herr und nicht wir und keiner von uns, kein Mensch. Gott ist im Regiment. Und dann ist es etwas leichter, auch Ja zu sagen zu seiner Regierungsweise. Wir haben also zuerst zu beben und zu fürchten vor Gott, vor seinem Wort. So ruft Gott durch Jesaja auf. Das ist der, der ihm gefällt, der bebt vor seinem Wort. Dieses Beben haben wir längst verlernt, nicht wahr? Wir nehmen das Wort manchmal etwas kumpelhaft an, als ob Gott so ein Freund wäre, mit dem man durch die Gegend zieht und er möchte uns bitte auf allen Gebieten helfen, wo wir nicht weiterfinden. Ansonsten könnten wir schon den Weg selbst finden, aber er soll uns bitte nicht zu fern von uns begleiten, damit er gleich da ist, wenn wir ihn brauchen. So leben viele Christen. Anstatt, wie Paulus sagt, dass wir voll sind von Christus, dass Christus wohne in unseren Herzen, Kapitel 3 des Epheserbriefes, und er wirklich auch in allem uns regieren darf. Bebt, aber bebt auch über die Missstände. Und das scheint die griechische Übersetzung vor Augen zu haben. Das Beben vor Gott bringt mit sich, dass wir zusammen mit ihm ein Heiligkeits- und ein Gerechtigkeitsempfinden haben. Gott ist zornig. Gott hasst die Sünde. Nicht nur wir. Nicht nur wir hassen die Ungerechtigkeit. Gott hasst sie noch viel mehr. Und so dürfen wir zusammen mit ihm seines Sinnes sein über Ungerechtigkeit in der Welt. Nur, und jetzt kommt Paulus in seiner Formulierung uns entgegen. Passt auf, ihr seid Menschen. Eure Aufregung kann euch bald mitnehmen und ihr hört auf, im Sinne von Gott zu denken und zu handeln, und das Fleisch will sich melden. Wir möchten dann bald einmal die Sache richtigstellen. Vieles in unserem Benehmen miteinander steht in diesem Zeichen. Wir korrigieren viel zu schnell. Wir dürfen auch einmal einige Dinge stehen lassen. Nicht wir müssen alles richtigstellen. Wir dürfen aber ein Empfinden haben über die Unrichtigkeit des Unrichtigen. Nur müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht sündigen. Und das ist nicht leicht. Aber wir dürfen bitten darum, dass der Herr uns vor Sünde bewahrt, wenn wir erzürnt sind über das, was nicht richtig ist. Aber zürnen sollte man, das ist ein Befehl. Es ist vorgeschlagen worden, dieses als Indikativ zu nehmen. Das heißt, ihr zürnt und dabei soll man nicht sündigen. Das ist aber sprachlich etwas schwierig. Denn wir haben hier nur ein Substantiv oder ein Subjekt. Und das ist die zweite Person. Jemand wird hier angesprochen. Das wird im Text nicht erwähnt. Man würde dann übersetzen, zürnt ihr und sündigt ihr nicht. Das ihr wird im Deutschen vorausgesetzt. Tu nicht das, da wird das ihr, das du vorausgesetzt. Das ist aber das Subjekt. Zürnen ist das Verb im Imperativ, in der Befehlsform. Und jemand wird angesprochen, jemand wird aufgerufen zu zürnen. Jetzt ist es schwierig, wenn wir ein Und hier haben, das Und steht im Text, im griechischen Text. Jetzt wird es schwierig, weil das Und da steht, den zweiten Satz in einer anderen Form anzunehmen oder zu schreiben als den ersten Teil. Wenn zürnt ein Befehl ist, dann soll auch das zweite ein Befehl sein. Wenn das erste in der Erzählform steht, ihr zürnt, und dann der nächste Satz aber dennoch im Imperativ stehen soll, das ist schwierig, dann müsste man ein Aber haben. Ihr zürnt, aber, passt auf, ja? Das könnte man, das wäre eine Möglichkeit, aber das Und scheint das auszuschließen. Wir werden also wohl dabei zu bleiben haben, dass beide ein Befehl sind und das eine die Korrektur bzw. die Eingrenzung des anderen ist. Zürnt, seid erbost, seid zu Recht aufgeregt über alles Sündhafte und Unrichtige, aber passt auf, lasst eure Gefühle nicht euch wegziehen und werdet nicht fleischlich. Bleibt ausgerichtet auf den Herrn. lass das Beben vor Gott nicht aufhören. Das ist die Korrektur, die Furcht Gottes. Zürnt, sündigt nicht, auf keinen Fall, nie. Bis Sonnenuntergang, das ist eine gute Regel, dann soll man stille werden, ruhig werden. Wir sind nicht fähig, allzu lange aufgeregt zu sein. Das können wir nicht ertragen, wir Menschen. Wir müssen unsere Grenzen kennen. Zürnt und sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eure Erregung. Das ist nicht dasselbe Wort, Erzürnung, Erregung. Vers 27, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Gebt nicht Raum dem Teufel. Dem Teufel wird heute sehr viel Raum eingeräumt. Ja. Wir sind sehr faul geworden, wir Christen. Wir sind sehr lässig geworden. Über die Sünde gewinnt der Teufel Raum. Sündigt nicht. Gebt nicht Raum dem Teufel. Sünde ist Finsternis. In der Sünde zu verharren oder zu bleiben, sie nicht zu bekennen, heißt im Dunkeln sich aufzuhalten. Und Johannes ruft uns auf, im Licht zu leben, in der Offenheit, in der Schulderkennung und Bekennen, im Schulderkennen und Bekennen, in der Gegenwart Gottes zu leben, nicht in dem Schatten, nicht in der Finsternis, im Dunkeln, in der Sünde. Die Sünde ist der Boden, auf dem der Feind seine Tätigkeit entwickeln kann. Es hat sich herausgestellt in der Seelsorge, das kam zutage sehr deutlich in der, ja, das war so, 1970 war es wohl, entstand in Kanada durch die Gnade Gottes eine große Erweckung, sowohl zum ersten Mal in der kanadischen Geschichte auf diese Art und Weise, und sie verbreitete sich wie Flammen. Und sehr viel Gutes geschah in christlichen Gemeinden, besonders unter Leitenden. Man stellte fest, wenn die Leitenden, die Prediger, die Pastoren bereit waren, Buße zu tun, dass dann der Heilige Geist in einer solchen Versammlung dann wirken konnte, aber dass diese auch im Wege stehen konnten. Auf jeden Fall war es eine sehr große und schöne Erweckung. Wir waren hier in Europa und wir hätten nur zu gern gesehen und miterlebt haben, was dort geschah. 1971 war ich dann in Kanada und konnte ein wenig von dem sehen. Der Pastor, in dessen Gemeinde die Erweckung entstand, war ein Prediger einer Baptistengemeinde, die zwei Zwillingsevangelisten gerufen hatte. Und nach der Erweckung oder nach diesen Versammlungen, dieser Prediger wurde natürlich sehr bekannt und er reiste persönlich. Eine ganze Anzahl von Predigern und Seelsorgern reiste dann in Kanada und auch in den USA und auch in Europa. Ein Baptistenprediger kam nach Deutschland und erzählte, was der Herr dort tat und so weiter. Und der Herr hat ihn hier gebraucht. Also dieser Baptistenpastor der ersten Baptistengemeinde, wo die Erweckung entstand, reiste umher und hat sehr viel Seelsorge geübt und hat festgestellt, dass der Feind außerordentlich tätig werden kann bei Menschen, die nicht ihre Sünden bekennen. Er gibt ein Beispiel von einer Frau, die anscheinend eine gute Christin war, aber sie hatte wohl Schwierigkeiten und im Austausch stellte sich fest, dass da doch einiges zu bereinigen war. An einer Stelle kamen wohl Stimmen aus ihr, die nicht mehr ihre eigenen waren. Und da merkte der Prediger, hier ist nicht nur Sünde, hier ist der Feind selbst im Spiel. Das sollten wir wissen. Die Seelsorge hat die zwei Gebiete zu stark auseinandergehalten. Seelsorge, wo es sich lediglich um Vergehen handelt, und das muss natürlich bekannt werden und so weiter. Und Seelsorge, die man an Seelsorge an Okkultbelasteten nannte. Die zwei können durchaus sehr stark verzahnt und verwandt sein. Wir sollen nie vergessen, jede Minute, jeden Tag, jede Stunde, wo wir eine gewisse Schuld nicht bekennen, gewinnt der Teufel Raum. Das ist Boden, auf dem er tätig ist. Sünde hat ihn zum Vater und er ist zu Hause in der Dunkelheit und alle Sünde ist Dunkelheit. Wir sollten also rasch sein, schnell sein, unsere Sünden zu erkennen und zu bekennen, damit der Teufel keinen Raum gewinnt. Ja, bitte schön.
Das meinst du bekennen vor Menschen und vor Gott, oder nur vor Gott? Ich meine,
Sünde wird dort bekannt, wo sie getan wurde. Wenn sie vor Gott getan wurde, und das ist alle Sünde, muss sie vor Gott getan werden. Wo sie auch vor Menschen getan wurde, da soll sie dann vor Menschen getan werden. Ich denke, auch das ist, was Jakobus meint. Bekennt einander eure Sünden. Seid schnell zuzugeben, ja, dass ihr Schuld euch schuldig gemacht habt. Es gibt Dinge, die man einem anderen erzählt, das ist dann aber vollkommen freiwillig, dass man einem anderen erzählt, wie es einem geht und was einen plagt. Und dann kann es sich um Sünden handeln. Das würde ich aber nie zur Pflicht machen, wie das manchmal gemacht wird. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wenn unsere Erregung zu lange andauert, kann der Teufel da ein Versuchungsfeld finden. Die nächste Gegenüberstellung, die haben wir in Vers 28. Hier geht es um das Stehlen und das Geben. Nicht nehmen in diesem Fall, nicht entwenden, sondern geben, bereit sein zu geben. Der Stehlende stehle nicht mehr. Nicht der, der stiehlt, sondern der Stehlende. Das ist etwas anderes. Natürlich sollte jemand, der einmal gestohlen hat, das nicht mehr tun. Ja? Aber hier geht es um den, der sich zur Gewohnheit gemacht hat, zu stehlen. Er ist ein Dieb, richtig so bezeichnet. Der Stehlende, höre auf zu stehlen, stehle nicht mehr, vielmehr arbeite er, dieser, der die Gewohnheit hatte zu entwenden, soll jetzt das Gegenstück tun. Möglicherweise hat er aus Faulheit gestohlen. Es gibt Leute, die stehlen aus der Not, auch die sollten dann nach Möglichkeit sich betätigen, aber das ist manchmal sehr schwierig, das gebe ich zu, aber das steht wohl auf einem anderen Blatt, wie das gelöst werden kann. Hier geht es um einen, der wirklich gesündigt hat, Stehlen zur Gewohnheit gemacht hat. Vielmehr arbeite er und erwirke mit den Händen das Gute, damit er etwas habe, dem Bedürftigen mitzugeben. Dem Bedürftigen, nicht jedem, der fragt. Die Bibel lehrt uns, dass jeder arbeiten soll. Grundsätzlich sollte jeder von uns bereit sein, sein eigenes Brot zu verdienen. Es gibt Menschen, die aus verschiedenen Gründen in Not kommen. Es gibt Menschen, denen der Herr einiges entzieht und sie kommen wirklich in die Armut hinein und sie werden geprüft. Und sie dürfen den Herrn anrufen und sich darauf verlassen, dass er für sie sorgt. Es gibt andere, Paulus spricht davon, die verwenden sehr viel Zeit für den Dienst des Herrn und dann gibt es andere Christen, die dann für sie einspringen. Das kann verschieden sein, aber grundsätzlich sollte jeder von uns bereit sein, sein Brot zu verdienen. Denn der Bedürftige ist der, bei dem Gott es so hat kommen lassen, dass er nicht genug hat. Und nun sollen wir bereit sein, ihm auszuhelfen. Das ist eine sehr schöne Aufgabe. Es gibt sehr viele Missionare, die andere Missionare unterstützen. Sie geben von dem, das man ihnen gegeben hat, weiter. Jeder von uns darf das tun. Ich hatte die Gelegenheit im Schwarzwald. Da war mein Thema, das wurde mir gestellt, 2. Korinther 8. Dann habe ich das ganze Kapitel besprochen. Kapitel 8 und 9 sind Worte des Apostels Paulus an die Korinther, ein Aufruf und Vergewisserung, Verheißung auch zugleich, aber grundsätzlich ein Aufruf, sich teilzunehmen an der Sammlung von Hilfe für arme Christen in Israel, in Jerusalem und Umgebung. Und Paulus war dabei, Gelder zu sammeln aus den Kindern aus den Gemeinden, die Kinder des Glaubens waren, der Botschaft, die von Jerusalem ausgegangen war. Er sagt, es ist nur richtig so, wenn die euch das Evangelium gegeben haben, dann gebt ihr ihnen von dem, von irdischen Gütern. Ein sehr schönes Kapitel, und Kapitel 9 ebenfalls, das uns als Christen helfen kann, wie wir einander helfen dürfen und sollen. Das eine Mal, sagt Paulus, gibt A B und das nächste Mal gibt B A, damit Ausgleich da ist. Das ist der Sinn. Ein freiwilliger, heiliger Kommunismus. Hier heißt es, er soll arbeiten, um dem Bedürftigen mitzugeben. Er soll nicht nur im Moment genug zu essen haben, man darf ihm mitgeben, sodass er zu Hause auch abgeben kann, beziehungsweise vielleicht auch noch morgen etwas zu essen hat. Das sind sehr praktische Worte. Also stehlen und geben. Vers 29. In Vers 29 geht es um unsere Rede. Sie soll nicht faul sein, nicht schlecht geworden sein, wie ein Apfel faul wird, sondern sie soll aufbauende Art sein. Sie soll Gesundheit fördern. Vers 29. Kein faules Wort gehe aus eurem Munde hervor. Nur eines, das gut ist. Zur Erbauung nach Bedarf, damit es den Hörern Gnade geben. Hier sind einige Ausdrücke, die es sich lohnt, etwas zu bedenken. Kein faules Wort. Keins. Nicht eines. Jesus legt unsere Worte auf die Waagschale. Jedes Wort ist eines, das uns einmal begegnet. Und dann ist die Frage, war es getilgt durch das Blut Jesu? Oder ist immer noch Schuld daran? Und dann muss ich gerade stehen. Unsere Wörter sind gezählt. Sie sind gewogen. Manchmal zu leicht gefunden, manchmal schlecht geworden. Sie ähneln zu sehr den Worten der Welt. Sie kommen aus der Welt. Und manche Wörter waren vorhin gut und sind schlecht geworden. Man kann sie nicht mehr gebrauchen. Das ist so schade. Kein faules, kein Wort, das der Herr nicht gebrauchen kann, sollte aus unseren Lippen hervorgehen, aus unserem Munde. Und der Apostel fügt zu, jetzt positiv, nur eines, das gut ist. Nur solche Wörter. Da muss, glaube ich, ein jeder von uns sich auf die Brust schlagen und sagen, Herr, vergib. Und schenke mir die Gnade, diesem nachzukommen. Stelle eine Wache, so bete der Psalmist, vor meinen Mund, dass er mich behüte, dass ich mich hüte vor dem Reden von etwas, das schädlich sein könnte. Lass die Worte meines Mundes, die Gedanken meines Herzens, solche sein, die vor dir wohlgefällig sind. Psalm 19 gegen Ende. Nur eines, das gut ist, zur Erbauung. Nicht alle Wörter, nicht alles, was wir sagen, dient unmittelbar zur Erbauung. Aber es sollte solcher Art sein, dass gut ist, geeignet ist, andere aufzubauen, auf irgendeine Art und Weise. Es muss nicht gerade Schriftzitat sein, sondern etwas, das den anderen fördern kann, geistlich eine Hilfe ist. Das Gut ist zur Erbauung nach Bedarf, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade gebe. Was ist Gnade? Hier gebraucht Paulus es in einem eher ursprünglichen Sinne, dieses Wort Charis, das griechische Wort. Charis ist etwas, wofür man dankbar sein kann. Das Wort findet sich wieder in dem griechischen Wort für Dankbarkeit. Es findet sich auch in dem Wort für Freude. Chara ist die Freude, Charis die Gnade. Charis ist das, was geeignet ist, zu erfreuen, aufzurichten, froh zu machen. Paulus gebraucht es einmal von der Musik in Kolosser Kapitel 3. Petrus gebraucht es von Leidenden. Wir sollen gnädig sein in unserem Leiden. Hier ist es ein Wort, das geeignet ist, andere zu erfreuen, aufzurichten, zu erbauen, wofür sie dankbar sein können. Es sollte unser Gebet sein, dass wir Menschen sind, die anderen eine Hilfe waren. Mein Gebet ist, dass ich nicht umsonst gelebt haben mag. Wenn man sein Leben nach einigen Jahrzehnten überblickt, dann kann einer schwach werden und wirklich kann einem dann die Furcht kommen, die Angst. Aber der Herr kann auch im Alter noch uns grünen lassen wie ein Palmbaum. Psalm 92, glaube ich, ist das. Wir dürfen also bitten, wo Paulus uns hier getroffen hat in unserem Gewissen, da dürfen wir ohne weiteres unsere Schuld dem Herrn bekennen und dann auch wieder zum Positiven übergehen, zu bitten, zu beten, dass der Herr hier uns das gibt, was Christus ähnlich ist oder was Christi Art ist. Was Gnade gibt. Vers 30. Verletzung und Versiegelung. Hier geht es um den Heiligen Geist. In diesem Fall kommt das Zweite zuerst und das Erste an zweiter Stelle. Nicht verletzen, weil versiegelt. Zuerst waren wir versiegelt, deshalb sollen wir nicht verletzen oder verwunden. Das griechische Wort ist schon ein etwas starkes Wort. Betrüben kann man übersetzen, haben wir auch gebraucht, aber es ist ein wirkliches Betrüben. Gott kann traurig sein über uns. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt wurdet. Das will heißen, weil wir versiegelt worden sind. Wir sollen uns dessen bewusst sein, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben als ein Siegel Gottes. Wir sind sein Eigentum. Ein Siegel spricht von Eigentum. Und weil wir Jesu Eigentum sind, gilt es, uns entsprechend zu verhalten und diesem Heiligen Geist Freude zu bereiten und mitzumachen. Kapitel 1 hat der Apostel gesagt, dass der Heilige Geist uns als Begleiter gegeben ist, damit wir am Tag der Erlösung unseres Leibes ankommen, dass wir dort dann ankommen. Er will uns dorthin bringen und wir sollten es zulassen, uns mitzunehmen vom Heiligen Geist. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt wurdet, auf den Tag der Erlösung. Es gibt Erlösung auf Golgatha, es gibt Erlösung in unserem Leben, wenn wir Christen werden. Wir werden erlöst, befreit von der Sünde, befreit von unserer Schuld. Es gibt Erlösung in unserem Christenleben. Wir werden jetzt erlöst, immer wieder von Problemen, von Schuld, von Gebundenheiten. Und es gibt einen Tag der Erlösung, der noch vor uns liegt. Eines Tages wird unser Leib erlöst werden. Der ist noch nicht bekehrt, der ist noch nicht wiedergeboren. Der ist noch der Alte. Das ist nicht der alte Mensch, sondern einfach unser Körper. Paulus lehrt uns, dass wir nur zur Hälfte Kinder Gottes sind. Die andere Hälfte kommt noch. Das ist der äußere Mensch. Der innere Mensch, der ist erneuert. Dort wohnt der Heilige Geist. Dort haben wir das Leben Jesu Christi. Aber der äußere Mensch ist noch genau derselbe, den wir vor unserer Bekehrung hatten. Er darf aber dem Herrn hingegeben werden, Glied für Glied, als Körper überhaupt. Das ist unser Gottesdienst, den wir leisten dürfen. Denn mit unserem Körper kommt unser wiedergeborener Geist zum Ausdruck. Über unsere Hände, unsere Augen, unsere Lippen meldet sich Jesus in uns. Dies ist das Mittel, wodurch wir Gott dienen. Das dürfen wir also tun. Aber Paulus sagt, er nimmt ab von Tag zu Tag. Und wenn das geschieht, darf der Innere dennoch zunehmen und immer wieder gereinigt werden und erneuert werden. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt wurdet auf den Tag der Erlösung, auf jenen Tag, wenn Jesus begegnen und dann dort einen neuen Leib bekommen. Die, die auferstehen, die stehen auf mit einem neuen Leib. Die, die Christus in der Luft begegnen, die werden verwandelt und bekommen denselben Leib per Verwandlung, wie wenn sie auferstanden wären. Wir haben also alle dann denselben Leib und ziehen dann mit Jesus und werden bei ihm sein alle Zeit. Jetzt kommen die letzten zwei Verse. Alle Bitterkeit und aller Unwille und Zorn und alles Geschrei und alle Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Werdet freundlich zueinander, feinfühlig, vergebt euch dabei untereinander in gnädiger Weise, so wie ja auch Gott euch in Christus in gnädiger Weise vergab. Schöne Verse. Sie sprechen von Feindlichkeit und Freundlichkeit. Wieder werden zwei Arten von Verhalten einander gegenübergestellt. Weil wir noch die Sünde in uns tragen, sie wird nie gelöscht, sie bleibt da. Römer Kapitel 7 macht das deutlich. Weil diese Sünde immer noch uns Schwierigkeiten bereitet. Jakobus sagt, wir werden von innen her versucht. Weil dem so ist, können Christen fähig sein, Dinge zu tun, die sehr ähnlich sind dem, was Nichtchristen machen. Paulus nennt das fleischlich gesinnt sein. Wir sind so gesinnt wie Menschen, die im Fleisch wohnen sind. Luther hat da nicht ganz klar genug oder genau genug übersetzt in Römer Kapitel 8. Er spricht nicht von fleischlich gesinnt sein. Wir müssen es aufschlagen. Römer Kapitel 8, Vers 5. Die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Das können Christen sein. Aber die, die nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Denn das Sinnen des Fleisches ist Tod. Das Sinnen des Geistes, in Klammern, das Sinnen des Geistes ist aber Leben und Freude. Vers 7 begründet den ersten Teil von Vers 6. Vers 6a ist so, weil nämlich das Sinnen des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es ist dem Gesetz Gottes nicht untertänig. Denn es vermag das auch gar nicht. Vers 8, dies ist der Vers. Die, die im Fleisch sind, nicht die, die fleischlich sind. Das ist etwas anderes. Fleischlich sein kann der Christ. Er kann so sein, wie ein Mensch, der im Fleisch lebt, handelt, denkt. Ähnlich sein kann er. Aber er ist nicht im Fleisch. Kapitel 7, Vers 5. Als wir im Fleisch waren, Paulus und seine Leser sind nicht im Fleisch. Sie waren einmal im Fleisch. Den Kolossern schreibt er, was benehmt ihr euch so, wie wenn ihr in dieser Welt leben würdet? Er macht ihnen klar, unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Dort sollten wir leben. In Epheser 2, Vers 6 und 7 macht er klar, wir sind versetzt worden ins Himmlische und sitzen neben Christus im Himmlischen in einer anderen Welt. Das ist unsere Welt. Nicht dieses Fleisch, mit dem wir in dieser Welt leben. Wir halten uns hier auf als Fremdlinge. Unser Fleisch ist unsere erste Umwelt. Die nächste Umwelt ist unsere Kleidung. Die nächste Umwelt ist das, was um unsere Kleidung ist. Luftraum oder andere Menschen neben uns oder was immer uns. Und das geht dann weiter und weiter, durchzieht die ganze Welt. Das ist unsere Umwelt. Im Fleisch zu sein heißt, in der Welt des Fleisches zu wohnen, dort zu Hause zu sein. Unser Leib gehört noch zu dieser Welt. Nun können wir wählen, zu denken, zu leben, wie die Welt, die hier zu Hause ist, lebt, die Christen oder die Menschen dieser Welt, oder so zu leben wie unser Herr Jesus, der im Himmel ist, und wir mit ihm. Im Fleisch ist ein Wohnort und ist das Gegenteil von im Geist. Im Geist ist ein Christ, dort ist er zu Hause. Er lebt im Heiligen Geist, im Herrn Jesus und so weiter. Vers 9, Kapitel 8. Ihr aber, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wenn er in euch wohnt, dann seid ihr auch in ihm. Dann wohnt auch ihr in ihm. Also unser Wohnort ist klar. Wir wohnen in Gott und er in uns. Nun können wir aber als solche, die noch im Fleisch sind, also im Körper, die noch in dieser Welt sind, in denen die Sünde noch wohnt, kann unser Handeln, unser Denken, unser Sprechen ähneln dem, was Menschen, die hier zu Hause sind, machen. Für die ist das Gang und Gäbe. Aber wir sollen anders denken, wir sollen anders sprechen, wir sollen anders handeln als das. Das andere, das wir früher gemacht haben, und das ist der alte Mensch, das heißt seine Lebensweise, was wir früher waren, das sind wir nicht mehr. Und wir sollten auch nicht unserer früheren Lebensweise ähneln. Was war das denn? Bitterkeit? Es schmeckt nicht mehr, es ist bitter. Ja? Lieblosigkeit, das kennen wir. Alle Bitterkeit, alle Unwille, Grimm, aller Unwille und Zorn und alles Geschrei und alle Lästerung, nicht nur Gottes Lästerung, das griechische Wort bedeutet Schlechtes über jemanden zu sagen. Es kann auch ein Mensch sein, den wir lästern. Sei von euch weggetan, samt aller Bosheit, alles was böse ist. Und jetzt kommt ein schönes Wort, werdet. Man kann sei übersetzen oder seid, aber Gott gibt uns Raum zum Werden. Das griechische Wort bedeutet eigentlich werden, nicht sein. Wir dürfen Werdende sein aus der Gnade Gottes. Das macht uns Mut. Nicht von heute auf morgen, aber wir sollen ganz bestimmt heute anfangen. Ja, jetzt, wo wir Gottes Wort hören, sagen wir Ja zu seinem Wort und tun weg alles, was hier genannt wird, wenn der Heilige Geist etwa seinen Finger auf uns, auf eine Stelle, wunde Stelle legt. Werdet freundlich. Betrachtet einander wie Freunde, wie Brüder und Schwestern, wie solche, die innerlich verwandt sind. Manchmal nehmen wir lieber Abstand. Wir sind aber eins mit jedem Christen, freundlich zueinander, feinfühlig. Was für ein Gefühl haben wir? Können wir noch uns versetzen in die Empfindungen eines anderen? Haben wir die Fähigkeit, uns hinein zu versetzen in das, was ein anderer denkt und empfindet? Der Herr gebe uns ein feines, ein zartes Gewissen, das mit Sanftmut umgeht. Demut ist richtige Selbsteinschätzung. Sanftmut ist richtige Nächsteneinschätzung. Und wenn wir den Nächsten richtig einschätzen, werden wir behutsam, feinfühlig, in Liebe, in Zartheit miteinander umgehen. Nicht grob oder schroff. Es ist viel zu viel Härte unter uns. Wir sollten weich werden. Denn wir haben ein weiches Herz bekommen durch den Heiligen Geist. Das Herz von Stein, das Harte ist weggetan worden. So schreibt Hesekiel. Und Paulus zitiert das in 2. Korinther 3. Werdet freundlich zueinander, feinfühlig, vergebt euch dabei untereinander. Es gibt zwei Wörter für vergeben, die im Grundtext gebraucht werden. Das eine heißt loslassen, abgeben. Das ist das gewöhnliche Wort, das wir auch im Vaterunser haben. Das Wort, das hier gebraucht wird, heißt in Gnade. Zeigt Gnade. Habt das Verlangen, den anderen froh zu machen. Lasst los, vergebt, schenkt ihm die Schuld. Christen brauchen niemanden für schuldig zu halten. Niemanden. Auch wenn er schuldig ist. Mir ist er nichts schuldig. Kannst du das sagen? Oder meinst du, er sei verpflichtet, jetzt so und so zu dir zu sprechen? Ich darf niemandem vorschreiben, wie er zu mir spricht, wie er mich behandelt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus gestorben. Ich darf alles über mich ergehen lassen. In Gnade vergeben, loslassen. Wenn das einmal geschehen ist, kann der Herr die Beziehungen klären. In gnädiger Weise vergeben, so wie ja auch Gott euch in Christus auf dieselbe Weise vergeben hat. Er war uns gnädig in Jesus Christus. In Wahrheit ein voller Text, ein sehr praktischer Text, der uns wirklich zeigt, was es heißt, Jesus als Leitbild zu haben in unserem Leben. Wir neigen das Haupt zum Gebet. Herr Jesus, du hast uns vor einen Spiegel gestellt. Du hast uns aber auch dich selbst gezeigt. Wir danken dir, Herr, für solche klaren Worte, die uns helfen, Licht von Finsternis zu unterscheiden, Gutes von Bösem. Herr, wir bitten um die Gnade, unsere Schuld zu erkennen, zu bekennen. Wir bitten, Herr, um die Gnade, abzulegen, anzulegen, anzuziehen, erneuert zu werden. Im Schritt halten mit dir, im Wandeln mit dir. Amen.